Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Shelton erreicht das Finale und trifft da auf Djokovic. Shelton siegt sensationell, erinnert sich daran, was Djokovic beim letzten Duell bei den US Open gegen ihn nach Matchball getan hat, packt seine Anrufgeste wieder auf und legt den Hörer auf. Social Media würde an dem Tag, glaube ich, zusammenbrechen.
Vielleicht hat er da auch schon mal drüber nachgedacht zumindest. Das ist ja so einer der... Wir haben es angekündigt und dann machen wir das Ganze natürlich auch wahr. Zweite Woche der Australian Open. Crosscourt meldet sich zurück mit einer weiteren Folge. Es ist in der Zwischenzeit eine ganze Menge passiert und darüber müssen wir heute hier sprechen. Das mache ich mit, wie könnte es anders sein, mit Stefan Schnürle. Hallo Stefan.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Na, bist du ganz gut angekommen jetzt in dem Turnier? Ich meine, letzte Woche waren wir ja so... Ja, mal sehen, endlich mal wieder Grand Slam Tennis und dann ist aber ja in dieser Zwischenzeit zwischen Mitte erste Woche bis jetzt irgendwie gefühlt schon eine Menge passiert, habe ich so den Eindruck.
Ja, aber jetzt wird es langsam ein bisschen übersichtlicher. In der ersten Woche ist ja dann noch sehr viel los, wenn man dann parallel noch arbeitet. Das ist teilweise echt schwer, den Überblick zu behalten. Aber jetzt sind wir dann wirklich in der entscheidenden Phase angekommen.
Ganz genau. Und jemand von euch hat auch einen Kommentar hinterlassen unter der Erfolge. Da kommen wir dann später noch drauf. Da haben wir uns auf jeden Fall drüber gefreut. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt mal so wie in der letzten Woche auch. Und wir starten mit ganz frischen Eindrücken. Jannik Sinner hat sich durchgesetzt, ziemlich klar in den Sätzen gegen Alex de Minaur. Dem hat er nicht wirklich eine Chance gelassen. Lass uns mit ihm beginnen. Ich finde, er hat sehr gut serviert. Das ist auffällig gewesen. Aber wie ist dein Gefühl zu ihm? Und dann vielleicht auch gleich so die Anschlussfrage, glaubst du, dass Ben Shelton ihm gefährlich werden kann?
Ja, also erstmal zu Sinner und gegen de Minaur, was wir eben gesehen haben. Das ist echt ein Matchup, wo ich sagen muss, Best of Three würde mir auch reichen. Also das ist einfach, das funktioniert nicht. Das ist zu einseitig in eine Richtung. De Minaur ist ein toller Spieler, aber was genau kann er denn besser als Sinner? Außer schnell rennen. Und Sinner liebt halt dessen glatte Bälle von de Minaur, auch der Aufschlag von de Minaur, der sich echt verbessert hat über die Jahre, aber der bereitet Sinner null Probleme. Also de Minaur hat gerade so über 50% der Punkte hinter dem eigenen Aufschlag gemacht. Sinner hat sowohl über den ersten als auch über den zweiten mehr als 80% seiner Punkte gemacht. Das sind Welten. Also es ist kein Wunder, dass das Head-to-Head 10-0 für Sinner steht. Und wie gesagt, falls dieser sich nicht in einem Duell mit de Minaur mal verletzt, wüsste ich auch nicht, warum wir da in ein paar Jahren nicht von einem 20-0 reden. Sinner spielt wirklich fast schon wie ein Djokovic-Turnier, finde ich auch. Also bis zum Achtelfinale war das schon unter seinem Limit. Es war recht okay, aber nicht so, dass schon auf seinem höchsten Niveau angelangt wäre. Dann kam das Match gegen Rune mit den körperlichen Problemen und auch diesem Zittern, welches wir ja wirklich genauso exakt schon von Djokovic bei den ATP-Finals mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Sinner jetzt das Physio-Team von Djokovic hat, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, auch sein Jaw, finde ich, erinnert so ein bisschen an die Jahre, wo Djokovic die Nummer 1 war. Also die gefährlichsten Spieler mit Alcaraz und Djokovic eben sind auf der anderen Seite gelandet. Zverev war eh klar, weil der natürlich Nummer 2 war, das ging nicht. Aber dann fällt selbst diese eh schon schwächere Hälfte so ein bisschen auseinander, indem Medvedev und Fritz ausgeschieden sind. Klar, jetzt Shelton, du hast es angesprochen, der spielt ein wirklich beeindruckendes Turnier und die uns länger hören, die wissen auch, was ich von dem halte, also einiges auf jeden Fall. Nur, ich habe jetzt auch einige Matches von ihm hier gesehen und das ist alles ganz gut. Aber wenn ich jetzt im Vergleich zum Sinner sehe, Sinner retourniert um Lichtjahre besser wirklich als Shelton und ist halt auch konstanter. Und wenn er seine Normalform erreicht, wie es jetzt wieder den Anschein macht, war ja nach Rune so ein bisschen offen. Es wurde viel spekuliert, was ist da los gesundheitlich. Ich las sogar was von einer Lungenentzündung, aber das sind alles Spekulationen. Er sah es gegen de Minaur echt wieder gut aus. Und dann muss bei ihm einfach das Gleiche wie bei Djokovic gelten. Solange er sich auf den Court stellt, muss er als topfit gesehen werden. Und jeder Gegner, der auch nur darüber nachdenkt, was auf der anderen Seite los ist, hat eigentlich schon verloren.
Sag mal, höre ich da so ein ganz bisschen Langeweile raus? Ist dir das zu klar? Ist Jannik Sinner zu gut für das, was wir bislang gesehen haben? So kommt es mir fast vor.
Also A, kann er dann auf jeden Fall schon mal nichts dafür. Das Matchup mit de Minaur ist tatsächlich ein wenig Langeweile, das gebe ich zu, weil das halt gar nicht funktioniert. Gegen Rune war ja kein schlechtes Match, aber das war halt mit diesen gesundheitlichen Problemen ein bisschen so, ja, war nicht schön zu sehen, dann wie er gezittert hat und so. Es deutet vieles auf ein großes Finale hin und darauf muss man sich halt dann freuen. Ich meine, das war bei Zeiten der Big Three ja dann auch oft so, dass die da durchgefegt sind und dann irgendwann gab es dann, wenn man Glück hat, im Halbfinale oder spätestens dann natürlich im Finale ein großes Duell. Mhm. Also darauf freue ich mich schon. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Finale in 3 Sätzen in einer Stunde gewinnt.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich finde es auch, ich finde diesen Fakt interessant, dass du diese körperlich sehr schwierige Situation und die Bilder waren, also das denkt sich Yannick Sinner ja auch nicht aus, kann ich mir nicht vorstellen. Die haben ja schon für sich gesprochen. Jetzt ist er da durchgekommen. Das nächste Match ist wieder etwas klarer. Ich glaube auch, dass der vielleicht jetzt diese schwierigste Situation schon irgendwie gemeistert hat, also körperlich zumindest. Lass uns auf die andere Hälfte gucken. Wir starten mit Alexander Zverev. Wir waren letzte Woche beide ziemlich happy mit seinem Spiel. Und da ist natürlich jetzt so die Frage, ob wir das immer noch sind. Der hat jetzt 4 Sätze gespielt gegen Humbert. Der hat 4 Sätze gespielt gegen Tommy Paul. Gegen den hat er vorher ein negatives Head-to-Head. Und der musste auch Satzbälle abwehren. Das war also nicht mehr ganz so klar. Der hat auch auf verschiedenen Plätzen zu verschiedenen Uhrzeiten gespielt. Da muss man natürlich auch überall mit klarkommen als Profi. Das ist so. Aber wie zufrieden bist du jetzt immer? Ich meine, er steht im Halbfinale, ne? Das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
Ja, deswegen an sich habe ich ja gesagt, Halbfinale ist das Mindestziel, was ich bei dem Draw von ihm erwarte. Das hat er geschafft, also soweit passt schon mal. Ich fand es auch bis zum Viertelfinalmatch gegen Paul ein echt starkes Turnier. Auch wenn bis dahin, muss man auch sagen, kein Gegner wirklich das Spiel hatte, um Zverev so richtig weh zu tun. Trotzdem musst du da erstmal so souverän durchgehen, wie Zverev das getan hat. Dann kam aber das Paul-Match und dessen Spiel liegt Zverev weniger und der hatte ja auch eine 2-0-Bilanz gegen ihn und da kann Zverev echt froh sein, dass das auf ganz großer Bühne das Match jetzt war, sonst hätte Paul wohl nicht so die Flatter gekriegt, weil, wenn wir ehrlich sind, und Zverev war das ja auch, er hat es auch gesagt, Paul muss die ersten 3 Sätze alle gewinnen. Also der hatte Satzbälle in jedem, hat im ersten zum Satzgewinn aufgeschlagen, im zweiten mit 5-2 geführt und ist dann nervlich wirklich in sich zusammengefallen, auch im Tiebreak dann, wo Zverev dann auch sein Niveau gesteigert hat. Dennoch war das von Zverev schon über weite Strecken ein Rückfall in alte Zeiten, wo ich mir ja nie so ganz sicher bin, wie alt diese Zeiten wirklich sind, weil Zverev, wir loben ihn, er spielt oft offensiver in den ersten Runden. Das sieht gut aus, auch in anderen Turnieren. Aber sobald es dann in die heiße Phase bei Grand Slams geht, gegen die größten Gegnern, und die Matches werden kompliziert, dann geht es halt doch wieder diesen 1-2 Meter zurück bei ihm, hinter die Grundlinie, was wir auch gegen Paul gesehen haben. Also ich nenne mal kurz nur ein paar Zahlen. 13-7, 15-8, 10-4. Das war die Winnerstatistik nach 3 Sätzen für Paul. Das sind insgesamt 38-19. Und bei allem Respekt vor Paul, das darf nicht sein, wenn du so ein Spiel wie Zverev hast. Es ist gut gegangen, weil Paul dann auch Nerven gezeigt hat. Und der 4. Satz von Zverev ist dann auch wieder positiv zu sehen, den will ich nicht unerwähnt lassen. Nur wenn er halt so gegen Djokovic spielt wie gegen Paul über weite Strecken, dann kann er schon mal anfangen, die Tasche zu packen. Das reicht nicht, da bin ich mir recht sicher. Und die 2. Sache, die er auf keinen Fall machen darf, es ist völlig egal, ob Djokovic was hat oder nicht. Es wird einzig darum gehen, ob Zverev denkt, dass Djokovic was hat. Weil wenn er das tut und sein Spiel deshalb anpasst, dann garantiere ich dir, dass er das verlieren wird.
Wie kommst du denn eigentlich jetzt darauf? Wir werden gleich noch über Djokovic gegen Alcaraz sprechen, ist ja ganz klar, da war das sicherlich auch Thema. Ja, Sascha Zverev, ich denke auch, es ist fast schon ein bisschen unfair. Man stellt sich jetzt hier hin und oder wir sprechen darüber und eigentlich spielt er wirklich gut und trotzdem sind wir in so einer abwartenden Haltung, weil wir wirklich dann das erstmal sehen wollen, wie es gegen die ganz Großen dann aussieht. Und genau da ist er jetzt mal wieder angekommen. Also spannend ist es auf jeden Fall. Mal gucken, ob er das irgendwie jetzt besser gestalten kann. Aber dann kommen wir jetzt zu Novak Djokovic. Da war ja bei ihm wirklich wieder viel Drama mit dabei. Bevor wir über das Match gegen Carlos Alcaraz sprechen, wie ist dein Eindruck so von ihm insgesamt? Ich weiß ja, wie du da eingestellt bist. Ich weiß, dass du kein großer Fan davon bist. Naja, was er uns dann manchmal so zwischen den Ballwechseln und drumherum bietet, aber ja, beschreib mal aus deiner Sicht.
Ja, weil ich finde, sein Spiel könnte wirklich für sich sprechen. Das ist überragend, er spielt Weltklasse-Tennis, auch jetzt wieder. Also er kann es halt nicht mehr konstant über 3 Stunden durchziehen, wie noch vor einigen Jahren. Aber das Niveau ist trotzdem absolut erstaunlich in dem Alter. Das ist Wahnsinn. Also er hat jetzt auch noch mehr Alternativen als früher. Wenn der Plan A, B oder C nicht funktioniert, dann macht das eben mit Plan F. Das ist wirklich beeindruckend. Dennoch fühlt es sich bei seinem Turnierverlauf gerade schon wenig wieder so an wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Also er versucht sich gerade wieder wirklich, sieht zumindest für mich so aus, bewusst in diese Stimmung zu versetzen, die meist ja auch zuträglich war. Also die ihm dieses Extrafeuer beschert, weil ohne das kann er es, glaube ich, nicht mehr richten. Das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. Da hat das manchmal ein wenig gefehlt. Und das begann hier ja wirklich mit dem Auftritt in Runde 3 gegen Tomasz Mahacz, wo er schon dermaßen gereizt wirkte, in alle Richtungen schrie, in seine Box super genervt wirkte, wenn sein Gegner mal die Linie getroffen hat. Wie kann er es wagen? Und dann der Kampf mit dem nervigen Zuschauer, wo ich ihn einerseits total verstehe. Nur die gibt es halt auch immer und das erleben auch andere Spieler. Keiner macht da so einen persönlichen Rachefeldzug draus wie er. Und das kann mir auch keiner erzählen, dass er diese Leute unter den wirklich tausenden Serben, die ja da sind, nicht auch bewusst rausfiltert, um sich da nochmal extra zu motivieren.
Ja, und dann gab es dieses Achtelfinale gegen Jiří Lihečka und dann dieses On-Court-Interview, was keins so richtig war. Für alle, die das nicht gesehen haben, er hat sich das Mikrofon ja geben lassen von Jim Courier und hat sich einmal bedankt. Ganz kurz und knapp das Mikrofon dann wieder zurückgegeben und ist dann gegangen und keiner wusste so richtig, was da los ist. Ich fand es im ersten Moment auch total komisch. Nach hinten raus machte diese Geschichte dann ja aber doch noch Sinn. Auf der Pressekonferenz hat er dann darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Kannst ja gerne auch nochmal drauf eingehen.
Genau, hinterher hat es dann Sinn gemacht erst. Es hatte ja sonst auch keiner über dieses Match ohne den Boykott wahrscheinlich geredet, weil das ganz souverän war. Aber dieser Channel 9-Reporter Tony Jones hat eben schlechte Witze gemacht und da nicht falsch verstehen. Der Kick im Outsatz war total unnötig und überflüssig und ich verstehe Djokovic da auch, aber andererseits ist es eben Morgenfernsehen und schlechte Witze sind da oft Standard, habe ich das Gefühl. Aber was er natürlich draus gemacht hat, war dann großes Kino. Also, dass der Reporter sich bei ihm und seinem Team schon vor dem Match entschuldigt hat, das hat ihm dann nicht gereicht, weil es nicht öffentlich war. Auch das kann ich noch nachvollziehen. Aber wie er es dann aufgeblasen hat, war schon wieder einzigartig. Also, er hätte das wirklich auch einfach in einem Social-Media-Post verlangen können, irgendwie Insta-Story absetzen. Auch am Ende des On-Court-Interviews mit Courier hätte er sagen können, dass ihn das gestört hat und dass er das nicht in Ordnung findet. Dann hätten seine Fans, die teure Tickets bezahlt hätten, ihn auch zuvor hören können. Auch das wäre ja schon mal besser gewesen. Nur wäre dann die Aufmerksamkeit natürlich nicht so gigantisch groß gewesen wie jetzt, weil dann einfach alle gewusst hätten, worum es geht und nicht alle erst im Dunkeln tappen. Und das Beste ist ja, finde ich, dass das ja nicht mal, diese On-Court-Interviews sind ja nicht mal spezielle Channel 9-Interviews. Die sind ja fürs World Feed von Tennis Australia durchgeführt. Und natürlich kann es mal vorkommen, dass da einer da ist, der für Channel 9 arbeitet. Aber das war ja jetzt nicht Tony Jones, der ihm da vorgesetzt wurde. Da hätte ich es ja auch verstanden, wirklich. Hätte ich total verstanden, wenn er sagt, nee, mit dem spreche ich nicht. Aber also all das Drama, um sich in diese besondere Stimmung zu versetzen, die sind hier immer gegen mich, denen muss ich zeigen. Und das finde ich dann schon erstaunlich, weil wenn er mal auf die Ansetzungen guckt, dann weiß er zumindest, dass der Turnierdirektor Tiley nicht gegen ihn ist, weil er ist ja wirklich der Einzige, der nicht nur weiß, auf welchem Court er immer spielt, sondern sogar zu welcher Uhrzeit. Weil es ist nicht in der Hitze, das kann ich verraten, aber im Halbfinale wird sich das ein wenig ändern, weil er und Zverev ja einen Tag mehr Pause hatten. Aber gut für ihn, es gibt jetzt kühlere Temperaturen.
Ja, vielleicht war das einfach, vielleicht hat er über diese Worldfeed-Thematik, hast ja völlig recht, das geht dann raus in alle Länder und die ganzen Fernsehanstalten können sich das abgreifen und dann dieses On-Court-Interview übersetzen, aber das hat jetzt nichts mit dem speziellen Moderator zu tun, das stimmt. Aber vielleicht wollte er dann einfach mal so ein allgemeines Zeichen setzen, weil so geht es natürlich wirklich überall komplett raus in die Welt und jeder sieht's. Aber ja, ich kann deine Seite auch irgendwie nachvollziehen. So, dann kommen wir jetzt zu diesem Duell, der Elefant im Raum mit Carlos Alcaraz. Das hat ja nun auch einiges an Dramatik mit sich gebracht, auch wieder von der Seite von Novak Djokovic. Er selbst war nach diesem Spiel sehr zufrieden damit. Er hat gesagt, es war eins der besten Matches, das er je bei den Australian Open gespielt hat. Ich finde, es war ein Match voller Wendungen, aber ja, geh gerne nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht durch. Was haben wir da gesehen?
Ja, es war im Prinzip auch die letzte Zutat, die noch gefehlt hat, um diese spezielle Mixtur für den Grand Slam-Sieg perfekt zu machen bei ihm. Die körperlichen Probleme, weil irgendwas muss nicht stimmen oder sich seltsam anfühlen. Das haben wir jetzt wirklich bei den letzten drei Australian Open-Triumphen von ihm gesehen. 2020 hat er ja gegen Thiem damals im Finale auf einmal jegliche Energie verloren. Keiner wusste, was los ist. Er hat laut eigener Aussage in etwas gelitten, was er selbst nicht erklären kann. Und dann bei 1-2 Satzrückstand kam diese Energie zur Überraschung aller zurück. Mhm. 2021 natürlich diese Bauchmuskelverletzung da im Achtelfinale gegen Fritz. Das war ja auch dramatisch. Und die hat ihn aber komischerweise im Halbfinale und Finale laut eigener Aussage nicht mehr beeinträchtigt, wo ich bis heute nicht weiß, wie das gegangen ist. Und dann vor 2 Jahren, 2023 war es, da hat er laut Craig Tiley trotz eines Muskelrisses von etwa 1 Zentimeter in der linken Kniesehne gewonnen. Also das gehört irgendwie dazu, gerade in den letzten Jahren in Australien bei ihm. Und jetzt haben wir eben diesen Oberschenkelverband gesehen. Aufs Match gehen wir gleich noch ein. Aber das ist irgendwie so jetzt, es kommt alles zusammen, was ihn normal immer unbesiegbar gemacht hat. Weil nicht missverstehen, das kommt natürlich noch auf all das drauf, was er bereits hat. Dieses, wie schon erwähnte, große spielerische Paket und Können, was er ja sowieso mitbringt. Aber gerade jetzt gegen diese Überflieger, gegen die Djokovic jetzt antreten muss, wie Alcaraz und Sinner. Er ist immer noch super gut, das habe ich erwähnt. Trotzdem hätte ich gesagt schon, dass er ein klein wenig über seiner Prime ist. Und solche Nebendinge helfen dann wirklich noch zusätzlich, weil man ja eindeutig sieht, wie seine Gegner beschäftigt und die das nicht aus dem Kopf kriegen. Und das sind auch schlechte Nachrichten für Zverev, auch wenn er das eigentlich schon 2021 ja bei den Australian Open erlebt hat.
Aber findest du das nicht auch irgendwie total erstaunlich, dass das immer noch passiert? Also, dass sich Gegner von Novak Djokovic davon immer noch irritieren lassen und vor allem auch dann, wenn das nicht zum ersten Mal passiert. Also, wir als Zuschauer und dadurch natürlich auch alle anderen in der Tennisszene haben das ja schon oft erlebt. Und ich ertappe mich immer dabei, wenn da wieder was passiert, dass ich so denke, naja, mal abwarten. Das muss jetzt Folgendes bedeuten für dieses Match: überhaupt gar nichts. Also egal, was er da hat oder ob er nicht so richtig auftreten kann oder ob er manchmal nach einem verkorksten Rückhandball irgendwie noch so aussieht, als würde er fast umfallen. Da denke ich immer, hat überhaupt nichts zu sagen. Und trotzdem, und das können wir natürlich nur mutmaßen, aber nicht so ganz nachvollziehen, finde ich es komisch, dass auf der anderen Seite immer noch so eine Form von Irritation da zu spüren ist. Und Alcaraz hat ja auch gesagt, er hatte das eigentlich ganz gut unter Kontrolle und hat dann Djokovic selbst wieder stark gemacht. Und das hätte er nicht tun dürfen.
Ja, das erstaunt mich echt auch, vor allem, weil Alcaraz halt schon erlebt hat gegen Djokovic. In Cincinnati damals, als es da um Kreislauf gegen Djokovic verschwinden liegt, der Arzt kam und der hatte auch eigentlich signalisiert, ich bin hier durch, du musst nur noch den Ball reinspielen. Alcaraz hat danach locker gelassen, Djokovic sich wie immer erholt und dann trotz eines Satz- und Break-Rückstands das Match noch gedreht. Und danach hat Alcaraz ja eigentlich gesagt, er würde daraus lernen, aber hat er augenscheinlich nicht. Und ich bin da auch Djokovic, der nach den Matches oft tolle Analysen gibt, dankbar, weil er wirklich auch offen gesagt hat, ob er bemerkt hatte, dass, was Alcaraz ja gesagt hat, ey, ich habe durch die Verletzung meinen Fokus verloren und bin abgelenkt worden. Und da hat Djokovic erfrischend ehrlich gesagt, ja, das habe ich. Und auf Nachfrage ist es sogar noch deutlicher geworden. Ich habe es gesehen, ich habe versucht auch, das in gewisser Weise zu meinem Vorteil zu nutzen, um die Initiative zu ergreifen und sein Zögern zu nutzen. Ich war auch schon in der Situation, dass der Gegner mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, aber ich mache dann weiter. Der Gegner versucht alles und bleibt im Spiel. Im Laufe des Matches geht es dem Gegner dann auf einmal besser und du fängst an, mit deinem Spiel ein bisschen in Panik zu geraten. Und weiter hat er gesagt, auch ich habe mich im Laufe des Matches immer besser gefühlt. Vor allem am Ende des zweiten und im gesamten dritten bis Mitte des 14. Satzes fühlte ich mich nach der Verletzung am besten. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich nicht so einschränkt. Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich sogar ziemlich normal. Und er hat dann sogar noch gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass Alcaraz mehr auf ihn als auf sich selbst geschaut hat. Und genau das fasst es neben der sportlichen Qualität, die Djokovic besitzt, natürlich gut zusammen, was zu dieser Wende führte. Weil Alcaraz war wirklich mehr beschäftigt, auf die andere Seite zu gucken, was dort passiert, als mit dem, was er tut und welche hirnrissige Taktik er da gerade anwendet. Und ein Beleg noch, wie sehr Alcaraz sich ja auch mit Djokovic und dessen Oberschenkel beschäftigt hat, nach dem Satzball zum dritten Satz, bei dem Djokovic auch wirklich gerannt ist wie Speedy Gonzalez auf Ecstasy, da hat Alcaraz in der Satzpause tatsächlich Djokovic ja nachgeäfft und ein Bein humpelt nachgezogen, als wäre er auch schwer verletzt. Und das war mit die beste Aktion von Alcaraz in dem ganzen Match. Nicht, weil er Djokovic veralbert hat. Dem dürfte das sogar gefallen haben, glaube ich, weil er wusste, okay, ich bin im Alcaraz-Kopf drin. Aber bei dieser Aktion steckte endlich mal vollste Überzeugung und Herz hinter dem, was er getan hat, weil in seinem Spiel war das nach Satz 1 wirklich völlig abhanden gekommen. Das war dann ein einziges Zögern und Alcaraz hat ja nach dem Match zu Djokovic gefragt, auch gesagt, ich will nicht sagen, dass er eine Show abgezogen hat, aber im zweiten Satz schien er Probleme zu haben und im dritten und vierten Satz habe ich nichts mehr davon gesehen. Und da bin ich ja bei ihm und das sagt ja auch Djokovic, nur er darf nicht so leicht deshalb den Fokus verlieren.
Weißt du, was ich die ganze Zeit gerade im Kopf habe, während du das so erzählst? Ich habe den Buchtitel Winning Ugly im Kopf. Ich habe das leider bis heute immer noch nicht gelesen. Ich will es eigentlich unbedingt mal tun. Ist ein berühmtes Buch eigentlich. Aber ich finde, irgendwie steckt da so ein bisschen was mit drin, weil es ist nicht verboten, was Novak Djokovic macht. Es ist Teil seiner Taktik. Er weiß vielleicht auch, dass er das irgendwie hier und da braucht. Und trotzdem, ja, fehlt. Wenn wir das jetzt natürlich, wir haben jetzt viel über Rafael Nadal gesprochen, auch in der letzten Zeit, und da wäre sowas nicht passiert. Ja, das wird immer ein Teil von ihm sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Was hast du gerade noch für eine tolle Formulierung verwendet? Speedy Gonzales auf, fand ich sehr gut.
Ecstasy.
Auf Ecstasy, ja. Okay, aber dann lass uns einmal noch spielerisch gucken. Ich finde, du hast es jetzt so von den, was sie dann auch dazu gesagt haben auf der Pressekonferenz mit dem Fokus, was hat man auf der anderen Seite beobachtet, das hast du schon sehr gut eingerahmt. Aber wenn wir spielerisch gucken, du hast eben zum Beispiel fallen lassen, hirnrissige Taktik von Carlos Alcaraz. Wie meinst du das?
Ja, komme ich gleich dazu. eins für dich noch erstmal interessant, dass Djokovic in dem Match ja nur 9 Punkte mehr gewonnen hat, was zeigt durchaus, wie eng das Match war. Aber auch eben, dass Djokovic diese wichtigen Punkte fast alle gemacht hat. Und ich finde dann auch bemerkenswert, dass Alcaraz im ersten Satz die kurzen und mittellangen Ballwechsel noch mehrheitlich für sich entschieden hat, weil er da eben noch selbst aggressiv agiert hat und was riskiert hat. Und das ist etwas, was ihm wirklich dann in den Sätzen 2, 3, 4 abhanden gekommen ist. Da hat er dann diese kurzen und mittellangen Ballwechsel wirklich mehrheitlich alle verloren. Und das zeigt eben auch gut, was bei Alcaraz da schiefgelaufen ist. Weil aus irgendwelchen Gründen, das meine ich mit der hirnrissigen Taktik, hat er aufgehört durchzuziehen, als Djokovic gehandicapt wirkte. Auch seine tolle Vorhand nur noch mit viel Spin ins Feld gespielt. Und ich weiß nicht ganz, ob das seine Idee war oder die von Juan Carlos Ferrero, weil dann sollte er sich vielleicht einen neuen Coach suchen. Weil das war einfach Schwachsinn. Ich frage mich wirklich, ob einer der beiden je ein Match von Nadal gegen Djokovic auf Hartplatz gesehen hat. Weil dann wäre klar, dass der hohe Topspin gegen Djokovic ganz sicher keine Lösung ist. Also wir hatten ja in unseren Nadal-Sonderfolgen drüber gesprochen. Alle Siege von Nadal gegen Djokovic auf Hartplatz sind durch eine ultra-aggressive Spielweise entstanden, nicht durch den Versuch, den Ball länger im Spiel zu halten. Und was ich da am erstaunlichsten finde, ist wirklich, Djokovic hat ja sogar die Ballwechsel über 9 Schläge mehrheitlich für sich entschieden und ausgrenzt auch in Sätzen 2 und 3 ziemlich deutlich. Weil das zeigt auch, dass Djokovic sich nicht so schlecht bewegt hat, wie er es teilweise aussehen lassen wollte und Alcaraz da einfach zu viel gezögert hat. Und das finde ich dann doch immer wieder kurios zu sehen, wie die Gegner da wirklich so überrascht sind, dass einmal ein mehr oder auch weniger angeschlagener Djokovic ihnen den Sieg nicht schenkt und sich dann wieder steigert. Und als Zuschauer, wie du sagst, hat man sich fast dran gewöhnt, weshalb ich wahrscheinlich, wie du auch, verstehen kannst und auch eine ähnliche Antwort wie John McEnroe auf die Frage des Rennes Brugers gegeben hätte, ob er das kommen gesehen hat. Ja.
Ja, und ich muss da irgendwie, obwohl das natürlich ein ganz anderes Matchup ist, dann auch total daran denken, was Roger Federer mal gemacht hat gegen Nadal. Diese extreme Aggressivität, also diese Rückhand, die sehr früh zu nehmen, flach zu spielen, schnell zu spielen, das Tempo dann mitzugehen. Ich glaube auch, dass diese langen Ballwechsel dann auf dem Untergrund gegen Djokovic ja dann eher nicht so richtig zum Erfolg führen können. Haben wir dann ja auch gesehen. Und du hast es mit den Zahlen gerade auch nochmal wunderbar belegt. Ich möchte jetzt nochmal eine Anmerkung, ein Kommentar aufgreifen. Ich hatte das eingangs erwähnt. Unter den Folgen kann man ja Kommentare dalassen. Und da kam eine Anmerkung von René. Der hat gesagt, sinngemäß, Sinner gewinnt nur das Turnier, wenn sein Gegner nicht Alcaraz ist. Denn wenn der sein Maximum abruft, ist er besser als Sinner. Der Konstanteste ist Sinner. Aber wenn Alcaraz sein Bestes spielt, ist der nicht zu besiegen. So, jetzt ist natürlich immer wieder so diese Frage, wenn alle an ihrem Peak sind, wir wissen, also das mit der Konstanz kann ich schon auch nachvollziehen, das hat uns Sinner auch gezeigt im letzten Jahr, aber die Peaks von Alcaraz sind auch absolut außergewöhnlich, was da dann manchmal passieren kann, aber dann haben wir vielleicht wieder dieses Thema Best of Five und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, ist natürlich alles theoretisch, weil die erste Frage ist ja schon mal, von welchem Belag reden wir? Spielt schon auch eine Rolle, also Peak Nadal schlägt auf Sand alles, was je gewesen war oder jetzt auch ist, aber auf Hartplatz ist es natürlich Djokovic. Auf Sand und Rasen würde ich Alcaraz sicher mehr Vorteile geben aktuell im Vergleich zu Sinner, auch wenn ich glaube, dass der wirklich langfristig auch auf allen Belegen Grand Slams holen kann. Indoor wäre jetzt zum Beispiel Sinner bevorteilt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir jetzt hier, da es auch eine Folge zu den Australian Open ist, von Hartplatz reden. Und ich gebe dem Hörer René schon recht, der Peak-Level von Alcaraz, der ist wahrscheinlich schon höher als von Sinner, vielleicht sogar höher als von jedem, wo wir je gesehen haben. Nur wir haben das natürlich auch, das habe ich damals sogar gesagt, beim Finale in Peking gesehen. Da hat Alcaraz in dem Match größere Höhen und mehr Highlights. Das Match ging trotzdem in den Tiebreak des dritten Satzes gegen Sinner. Und da hat Alcaraz dann von 0-3 wirklich 6-7 perfekte Minuten gespielt, wo dann keiner gegen ihn was tun kann. Dennoch bin ich skeptisch, ob ihn das jetzt zum besseren Spieler als Sinner macht auf Hartplatz. Weil wie lange kann Alcaraz dieses Niveau denn immer halten? Von Sinner habe ich jetzt über ein Jahr fast keine unerklärlichen Niederlagen in großen Matches mehr gesehen. Von Alcaraz fallen mir im gleichen Zeitraum locker 5-6 ein, weil er einfach viel mehr Schwankungen unterläuft, sein Spiel. Und ich bin mir auch sicher, dass Sinner diesen Djokovic von Dienstag geschlagen hätte. Ich sehe keine Welt, in der Djokovic in dem Zustand den zweiten Satz über kurze Ballwechsel gegen Sinner gelöst hätte. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel, auch wenn ich ihre jeweiligen Spielstile jetzt nicht übereinander legen würden will. Nur Sinner hat was von Djokovic, während Alcaraz Peakform eher an Federer erinnert. Das hat ja auch Nadal immer gesagt, wenn Federer in dieser Zone ist, sein bestes Tennis spielt, kann niemand auf der Welt was gegen ihn ausrichten. Doch sowohl er als auch Djokovic waren oft konstanter und haben Federer so lange genervt, bis er diese Zone verlassen musste. Mhm. Und denkt halt nur ans Wimbledon-Finale 2019 zurück. Alle, inklusive Djokovic, sind sich einig, dass Federer der bessere Spieler in dem ganzen Match war. Djokovic hat 3 Tiebreaks und 1 Returnspiel als Federer zum Matchgewinnaufschlag überragend gespielt. Und das hat gereicht. Und so etwas könnte ich mir auch 1-1 bei Alcaraz und Sinner mal vorstellen. Alcaraz dominiert lange ein Match, aber Sinner gewinnt es. Und das ist halt die Frage, ist dann wirklich der mit dem höheren Peak der bessere Spieler? Das ist dann Interpretationssache. Aber um den Bogen zurück zu den Australian Open jetzt schlagen, Alcaraz ist ja nicht mehr dabei, aber Sinner kämpft noch um den Titel. Was glaubst du denn, wer sich da am Ende durchsetzen wird?
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Also, meine Tipps. Ich glaube, dass sich Sascha Zverev vielleicht nicht so beeindrucken lässt. Der hat schon mal ein großes Spiel gewonnen, Olympische Spiele, Halbfinale. Danach ist er Olympiasieger geworden gegen Novak Djokovic. Deswegen glaube ich, dass Zverev in seiner aktuellen Form eine Chance hat und irgendwie möchte ich das auch einfach. Ich glaube mal, dass Zverev da durchkommt, dass er dann gegen Jannik Sinner spielt, weil der das Finale erreichen wird und das wird dann wahrscheinlich leider Jannik Sinner gewinnen. Das ist mein Tipp.
Wie fies, leider.
Ja.
Ich verstehe schon, ja.
Also ich würde es ihm, also wer gönnt es ihm mittlerweile nicht? Der nimmt immer wieder einen neuen Anlauf, der investiert so viel. Das haben wir nun immer wieder in vielen Interviews auch gehört und Dokumentationen hier und da. Da finde ich das Wort leider schon irgendwie auch angebracht. Ich würde es ihm echt gönnen.
Gut, dann meine Tipps. Also ich gehe jetzt bei allen Spielern von einem Zustand aus, der sie nicht groß beeinträchtigt, muss ich dazu sagen. Also Djokovic hat es ja bei der erwähnten Bauchmuskelverletzung gezeigt, wo er später auch gesagt hat, er hat alle Schmerzmittel der Welt getrunken und sonstige Behandlungen durchgeführt. Also das wird schon gehen, so wie auch in Satz 3 und 4 teils gerannt ist. Daher, und da, wie gesagt, mir macht das Zverev-Match gegen Paul schon wenig Angst. Ich tippe auf Djokovic ins Finale, dann haben wir da auch was anders. Ich erwarte einen ähnlich fitten Sinner, jetzt wie wir heute gesehen haben, dann tippe ich den auch ins Finale, das hatte ich ja schon angekündigt. Einer von beiden, also von Shelton und Sinner, kann gut retournieren und das ist nicht Shelton. Und ja, Shelton hat einmal gegen Sinner gewonnen, das war das allererste Duell, seitdem hat Sinner in den folgenden 4 Duellen alle 9 Sätze gewonnen, also so käme es zum Finale Sinner gegen Djokovic und da sagt mir die Logik natürlich Sinner, aber ich habe den Zirkus aufgezählt, der sich da rund um Djokovic schon wieder abspielt und das waren bisher halt immer beste Vorzeichen für ihn, daher ich traue mich nicht gegen die Geschichte zu gehen und ich tippe einfach auch mal auf Djokovic als Sieger. Schon verrückt, dass wir jetzt beide nicht Sinner haben. Aber gut, schauen wir mal. Aber eins will ich noch sagen kurz. Stellt euch mal folgendes Szenario vor.
Ich muss dich unterbrechen. Ich hatte Sinner, dass Sinner am Ende gewinnt gegen Sascha Zverev im Finale.
Ah, Entschuldigung, du hast ja leider gesagt.
Nee, ist alles gut. Ja, weiter geht's.
Genau, stellt euch mal folgendes Szenario vor. Shelton erreicht das Finale und trifft da auf Djokovic. Shelton siegt sensationell. Erinnert sich daran, was Djokovic beim letzten Duell bei den US Open gegen ihn nach Matchball getan hat, packt seine Anrufgeste wieder auf und legt den Hörer auf. Social Media würde an dem Tag, glaube ich, zusammenbrechen.
Vielleicht hat er da auch schon mal drüber nachgedacht zumindest. Das ist ja so einer, der sich vielleicht auch mal den einen oder anderen Move überlegt und immer für Entertainment gut ist. Aber was mir gerade noch auffällt, sollte Djokovic das wirklich schaffen, ne, dann müsste er die Nummer 3 der Welt schlagen, die Nummer 2 der Welt schlagen und dann die Nummer 1 der Welt schlagen. Und dann wäre richtig was los. Ich bin sehr gespannt. Okay, das waren unsere Tipps. Bevor wir jetzt den Wechsel rüber machen zu den Frauen, lass uns noch einmal auf die Next Gen schauen, weil da ist ja auch ein bisschen was passiert. Da sind ja diese Youngsters. Wir haben letzte Woche ausführlich über Fonseca gesprochen. Der hat dann ja in der zweiten Runde verloren. Wir haben ja hier getitelt Star is Born und so weiter und dann gegen Sonego raus. Okay, das kann eben auch passieren. Dann gibt es aber zum Beispiel noch Lerner Tien. Der hat das Achtelfinale erreicht. Frage, sind wir da vielleicht auf den Falschen gegangen und vielleicht auch generell so die Frage, was du von dieser ganzen Generation hältst. Mir fällt auch noch Jakub Menschik ein, der hatte Matchball gegen Davidovic Fokina bei einer 2-0 Satzführung, hat das dann noch komplett verloren. So Stichwort Erfahrungswert, vielleicht noch nicht ganz so da, aber noch ein Take zu dir, zu dieser etwas jüngeren Generation.
Ja, also erstmal danke, dass du meinen Jakob Menschik nochmal erwähnt hast. Den wollte ich auch nämlich später aufgreifen, aber ich fange mit Leonard Tien an. Da habe ich tatsächlich im ersten Satz gegen Medvedev schon gemeint, wenn der das gewinnt, dann nennen wir diese Folge hier nächste Woche einfach A New Star is Born, Part 2. Ja. Ja, und vor allem, ich finde ja, jemand ist schon allein Star, wenn er Learner heißt, weil die Mutter Lehrerin ist und seine Schwester Justice heißt, weil sein Vater ein Anwalt ist.
Also das allein, ist gut, das wusste ich gar nicht.
Ja, allein das ist schon sensationell. Ich hatte Tien auch ehrlich vor Next Gen Final schon auf dem Zettel. Ich weiß nicht mehr, ob ich es im Podcast erzählt habe oder nur Sophie, weil wir arbeiten ja zusammen. Da habe ich es auf jeden Fall mal erzählt, dass Tien nach Fonseca tatsächlich meine zweite Wahl gewesen wäre. Aber da stellt sich jetzt natürlich die Frage, bereue ich diese Wahl dann? Weil Tien steht jetzt im Live-Ranking bereits auf 80, Fonseca nur auf 99. Und da lautet meine klare Antwort, nein. Mhm. Ich finde Tien gut, aber wenn du mich fragst, wer von beiden eines Tages einen Grand Slam gewinnt und gegebenenfalls nur eine Antwortmöglichkeit lässt, sage ich ganz klar und ohne Zögern Fonseca. Bei dem glaube ich, dass Gesundheit vorausgesetzt, dass früher oder später klappen wird. Bei Tien würde ich mir selbiges noch nicht zutrauen und eher zu Nein tendieren. Er ist wirklich ein toller Spieler, aber wir haben gegen Medvedev halt auch gesehen, was seine größte Stärke, aber auch Schwäche ist. Da waren 122 Punkte in dem Match, 9 Schläge oder länger. Das war ein Drittel aller Ballwechsel. Das ist im Herrentennis fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also bei Djokovic gegen Alcaraz waren es im Vergleich gerade mal 15%. Und das sind jetzt auch keine absoluten Aufschlagmonster nur. Und das zeigt halt, was Tien sehr gut kann. Er ist konstant, er hält den Ball im Spiel, er ist ausdauernd. Er kriegt aber kaum freie Punkte über den Aufschlag oder kann einfach so mit einem Powerschlag aus dem Nichts einen Punkt beenden. Und das hat Fonseca halt beides. Und ich glaube, dass du das brauchst, um wirklich in Duellen mit Sinner, Alcaraz und dann dem irgendwann 50-jährigen Djokovic eine Chance zu haben. Dennoch begeistert mich diese neue Generation. Du musst dir ja nur mal anschauen, im Achtelfinale hatten wir 8 Spieler, die in den 2000er geboren wurden und nur 6 in den 1990ern. Klar, weil wir hatten eben Monfils und Djokovic noch aus den 80ern. Und das finde ich schon krass, dass die 2000er jetzt schon die 90er-Generation überflügelt haben. Also die wurden von der Big Three echt ein wenig ausradiert und demoralisiert. Also Zverev ist da wirklich der Einzige, der noch konstant dagegen hält. Und man darf jetzt aber da auch nicht überdrehen bei den Jungs. Also wenn Fonseca am Saisonende nahe an den Top 50 stehen würde, wäre das eine starke Saison. Und wer das nicht glaubt, soll sich einfach mal die ersten Saisons von Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz, Sinner anschauen. Also Top 20 jetzt zu erwarten, wäre absurd. Und da möchte ich dann auch noch kurz Jakub Menschik erwähnen, der eben auch Casper Ruud geschlagen hat. Und du hast es erwähnt mit der Zweisatzführung, die er verspielt hat. Das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht, weil es ist schon das vierte Mal in Folge, dass er nach einer 2-0 oder 2-1 Satzführung bei dem Grand Slam ausgeschieden ist. Und jedes Mal ist er im fünften Satz dann untergegangen. Mhm. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob es der Körper oder die Nerven sind. Da muss er echt dran arbeiten noch. Aber wir hatten bei Jack Draper zum Beispiel ähnliche Sorgen. Und der hat ja jetzt 3 Satzpartien in Folge gewonnen. Also das kann schon noch kommen.
Ja, aber weil du gerade Jack Draper noch erwähnt hast, sind auch einige, fällt mir gerade ein, insgesamt so gewesen im Laufe des Turniers, die aufgeben mussten. Ne? Das war auch wieder so ein Thema. Aber gut, das ist ein anderes Thema tatsächlich. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich kann deinen Take total verstehen mit Fonseca. Es ist, also Riesenspiel, was der geliefert hat, aber dass das jetzt nicht der Standard sein kann und dass es da auch immer wieder Schwankungen gibt, ist doch völlig logisch. Aber immer wieder interessant, finde ich. Neues Jahr, neuer Grand Slam, neue Spieler, die wir dann ganz vorne sehen, das macht es irgendwie total interessant. So, jetzt wechseln wir aber wirklich rüber zu den Frauen. Die Halbfinalduelle stehen fest. Sabalenka hat sich durchgebissen, trifft im Halbfinale dann auf Badosa. Haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dass die wieder auf einem richtig guten Weg ist. Und ich bin jetzt ja der persönliche Ansprechpartner für Madison Keys. Ich glaube, ich habe die 3-mal kommentiert und ich kriege tatsächlich morgen noch ein Match. Ich werde dann das Halbfinale für Discovery Plus kommentieren gegen Iga Świątek. So, jetzt haben wir diese 4 Namen. Wie siehst du ihre Leistungen bis hierhin?
Also erstmal, wenn Keys das Halbfinale morgen auch gewinnt, habe ich dir ja schon gesagt, dann sollte sie persönlich dafür sorgen, dass du auch das Finale kommentieren darfst.
Genau.
Und dann würde ich gerne eine Frage kurz an dich zurückgeben, weil im Viertelfinale waren ja tatsächlich 8 gesetzte Spielerinnen. Also das ist nicht mehr meine WTA, muss ich sagen. Ich finde es echt super einerseits, weil bis auf Świątek's Match waren das ja auch im Viertelfinale alles enge Duelle und ich freue mich auf die Halbfinals. Aber so ein wenig fehlt mir manchmal das Chaos schon in den ersten Runden. Wie geht's dir denn?
Ja, stimmt. Kann ich schon auch nachvollziehen. Es ist eher ungewöhnlich. Aber ich denke auch, dass so Spielerinnen, die da eigentlich hingehören und vielleicht mal raus waren, wie Badosa, die jetzt dann wieder kommt, das ist, finde ich, auch gut zu sehen, wie sich dann jemand so zurückmelden kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war dieses Chaos, ich weiß noch, als ich hier mit reingegangen bin in diesen Podcast, ich weiß zwar gar nicht mehr genau, wann das war, aber es ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, dass wir eigentlich fast immer darüber gesprochen haben, Mensch, da kann wirklich alles passieren. Und das hat sich ja schon so ein bisschen verschoben nach ganz vorne, wenn wir dann so Richtung Halbfinale gucken. Aber gut, Viertelfinale, ja, ein bisschen mehr wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir es mal so. Mein Gott, ich kann mit beiden Varianten ganz gut leben.
Nö, fürs Halbfinale finde ich das jetzt auch gut, wie die Paarungen sind. Also Świątek ist bisher wirklich eine Maschine, die durchs Feld fegt. Also ja. Sie hat bis zum Halbfinale 14 Spiele abgegeben und davon waren 7 ja in Runde 1. Das spart natürlich Kraft, kann sich aber auch rechnen, wenn du das ganze Turnier halt gar keine Herausforderung hast, nie in so eine enge Situation gerätst und dann plötzlich in einem großen Match eine vor dir findest. Ihre heikelste Situation auf dem Court war ja wirklich dieser Double Bounce gegen Emma Navarro heute Nacht, also was die Schiedsrichterin eben nicht gesehen hat und Świątek offenbar nicht mitgekriegt. Müssen wir ihr einfach glauben. Da Navarro den Punkt aber nicht sofort gestoppt hat, konnte der Videobeweis nicht rangezogen werden. Und Navarro hat danach aber auch kein großes Fass aufgemacht, jetzt in Richtung Świątek. Und bisher habe ich Erzfeindin Danielle Collins auch noch nicht gesehen von ihr, also auf Social Media, dass die irgendwie gepestet hätte. Also insofern sollte nichts Größeres daraus entstehen, was Świątek aus dem Rhythmus bringen kann. Zudem hat sie jetzt die Gewissheit, dass die WADA keinen Einspruch einlegen wird und sie damit wegen ihres Dopingfalls, was sie ja mit diesem verunreinigten Schlafmedikament erklärt hatte und von den Experten dann ja auch bestätigt wurde, hat sie jetzt erstmal keine weitere Sperre wie Sinner zu befürchten. Also das ist abgehakt für sie. Eventuell befreit sie auch das, weil sie spielt zweifellos bisher das beste Tennis aller Damen. Und Halbfinale gegen Kies, schwer zu sagen. Kies kann mit ihrer Power Świątek definitiv Probleme bereiten, weil sie ihr wirklich das Racket aus der Hand schlagen kann. Sie hat ja auch schon einen Sieg geschafft, aber alle anderen 4 Duelle sind auch ganz klar an Świątek gegangen. 3 waren davon fairerweise auf Sand. Also entweder ist es so, dass Kies die Kugel wirklich gut trifft, dann kann es eng werden. Oder es wird halt wirklich ein Streukommando und dann glaube ich auch, dass Świątek nicht mehr als 5-6 Spiele abgeben wird wieder. Im zweiten Halbfinale ist Sabalenka natürlich favorisiert. Aber gegen ihre Freundin Badosa ist das natürlich immer ein spezielles Duell. Badosa macht bisher einen richtig guten Eindruck. Du hast es ja immer gewusst. Du hattest sie im Power Ranking, auch wenn es ein klein wenig Cheating war mit der doppelten Nennung, aber du hattest sie auf Platz 4. Mhm. Genau, ich weiß nicht, ob das bei mir dann für Kies auch gilt. Ich hatte sie ja auch genannt, aber mich nicht festgelegt gehabt, beziehungsweise dann Osaka auf 5 platziert. Aber okay, zu Badosa, es war echt ein bärenstarker Sieg gegen Goff und mit ihrer Geschichte vor gut einem Jahr ging es ja wirklich noch darum, ey, kann die überhaupt noch weiterspielen mit ihrem Rücken? Dass das jetzt dass sie da jetzt wirklich so eine Lösung gefunden hat und so gut spielen kann, ist echt schön zu sehen. Und ich sehe sie auch nicht völlig chancenlos gegen Sabalenka. Also da wissen wir ja, wenn sie anfällig ist in so einem Grand Slam, dann ist es meist das Halbfinale. Da hat sie eine 4-5 Bilanz bei Grand Slams. Aber an sich sonst ist es so ein wenig wie bei Sinner bei den Herren. Die hatte jetzt noch nicht immer ihre absolute Bestform gezeigt, aber wenn es mal ein bisschen auch nur enger wurde, hat sie ihr Level halt dann immer gesteigert und gegen Pavlyuchenko sah man halt gut, warum die eine eine Grand Slam Championess ist und die andere nicht, weil spielerisch war der Unterschied dann nicht groß, aber eine wurde in der Endphase besser und die andere nur immer nervöser.
Okay, dann komm, dann mach doch direkt deine Tipps noch hinterher. Was glaubst du? Wie geht das Ganze aus?
Ja, ist jetzt wenig überraschend, aber ich gehe in beiden Halbfinals mit den Favoritinnen. Also Świątek spielt einfach bisher zu konstant und immer wenn ich auf Kies gehe, was ich vor einigen Jahren wirklich noch häufiger tat, dann hat sie danach verloren. Also spare ich mir das diesmal. Auch wenn du natürlich schon, dass du kommentierst, ist schon nochmal etwas, was mich zum Grübeln bringt. Aber bei Sabalenka ist es so, dass sie jetzt 5 Duelle in Folge gegen Badosa gewonnen hat und auch wenn es zweimal echt eng war, ich glaube auch nicht, dass das 6-1, 6-2 ausgeht, aber dann gehe ich schon auf das Traumfinale Sabalenka gegen Świątek, Nummer 1 gegen Nummer 2, wobei ich sagen muss, ich würde mir auch Kies gegen Badosa angucken. Mhm. Bisher hat Świątek stärker ausgesehen, finde ich, aber sie ist halt weniger Schlachten erprobt durch diese so klaren Siege. Und Sabalenkas Bilanz in Australien ist halt schon extrem stark, daher tippe ich auf sie als Siegerin.
Ja, ich habe mir natürlich darüber auch Gedanken gemacht. Ich wusste ja, dass wir, also das machen wir eigentlich immer so, dass wir einmal tippen und ich habe mir hier auch aufgeschrieben, Sabalenka gegen Świątek, aber die ganze Zeit, während ich da gerade so auch dir nochmal zugehört habe und vor Augen natürlich noch hatte, wie Kies gespielt hat und weil du eben gesagt hast, ob sie die Kugel trifft oder nicht, bin mal gespannt, was passieren würde, wenn Kies mal, und das hat sie auch schon zweimal gehabt, jetzt im Laufe des Turniers mindestens zweimal, wirklich einen sehr guten Start hat, ne, und sofort den Return trifft und drauf geht, ob Świątek dann mit dieser neuen Situation auch so gut zurechtkommt. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn Świątek erstmal von vorne wegläuft, Eva Liss hat das ja nun auch erfahren, wie das passieren kann oder was dann passieren kann, dann wird es, glaube ich, echt schwer.
Ja, das ist ein guter Punkt, sorry, dass ich ganz kurz unterbreche, ja. Aber ich hatte auch mal die Bilanz gesehen. Kies ist mit die beste Spielerin überhaupt, wenn sie am Anfang die den ersten Satz gewinnt, wenn sie den Break vorne liegt. Das kann durchaus passieren, dass sie dann nicht mehr zu holen ist, aber genauso gut, wie du sagst, kann es halt komplett in die andere Richtung bei ihr kippen.
Ja, und es ist ja ganz spannend bei ihr. Die hat ja ein Vorbereitungsturnier gewonnen. Die hat im letzten Jahr relativ früh aufgehört, im Oktober schon. Die hat an ihrem Aufschlag gearbeitet und so. Dann hat sie geheiratet. Privat läuft das irgendwie, glaube ich, auch alles ganz gut. Das ist ja gleichzeitig auch ihr Coach. Ja, muss man mal gucken. Finde ich interessant. Und ich mach das dann einfach. Ich gehe dann auf eine andere Variante. Ich sage dann Sabalenka gegen Kies im Finale und dann gewinnt aber Sabalenka zum dritten Mal in Folge, was natürlich auch ein echtes Ding wäre. So, jetzt habe ich mich spontan umentschieden. Kann vielleicht auch mal vorkommen. Machen wir einfach so. Dann lass uns noch auf ein, zwei andere Namen schauen. Nach hinten raus hier. Rybakina, die verliert gegen Kies. Da war ich ja mit dabei. Das war ja durchaus eng. Hätte auch in die andere Richtung gehen können. Coco Gauff, ziemlich überraschend raus gegen Paula Badosa. Vielleicht von dir noch mal so ein paar Worte dazu. Osaka fällt mir noch ein, die musste aufgeben. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hier habe ich es mir dann auch noch mal notiert. Osaka, Monfils, Draper, Fies, Passaro und so weiter, sind einige, die da rausgepurzelt sind. Aber lass uns bei den Überraschungen, bei den Damen bleiben, eher im negativen Sinne, wenn man das denn so formulieren möchte.
Ja, also dann muss ich mit Gauff anfangen, weil das war das ganze Turnier schon nicht so souverän, wie ich es hier erwartet hatte. Teils war es wirklich ihre Superathletik, die den Unterschied dann gemacht hat in den extrem heißen Bedingungen, weil sie damit besser klargekommen ist wie gegen Bencic. Aber Badosa hat das echt schlau gemacht gegen Gauff und bei Gauff ging dann wieder auf der Vorhand wirklich das Streukommando los. Also 28 leichte Fehler nur auf der Vorhand, ja. Auf der Rückhand waren es nur 7. Dann noch 6 Doppelfehler, was ja schon fast Standard bei ihr ist. Das ist jetzt für sie ihre Verhältnisse nicht mal dramatisch, aber dieses Vorhandproblem. Es löst sich nicht. Es geht einfach nicht weg. Und wenn sie wirklich jemand auf dieser Seite beschäftigen und unter Druck setzen kann, dann bricht es in diesen Matches immer wieder auf. Und es sind halt vor allem Top-20-Spielerinnen, die das schaffen, weil Gauff hat seit ihrem Grand-Slam-Sieg bei den US Open damals eine 1-5-Bilanz gegen Top-20-Spielerinnen bei Grand-Slams. Und das muss sie drehen, weil sonst kann ich meine Bold Prediction, dass Gauff am Jahresende die Nummer 1 sein wird, natürlich schnell vergessen. Und Rybakina hat jetzt keine unerklärliche Niederlage kassiert, würde ich sagen, weil Kies ist richtig gut drauf. Du hast das zu dir in Adelaide erwähnt, was sie auch gewonnen hat. Es gibt halt bei ihr wieder ein bisschen körperliche Sorgen, die ja ihren Rücken betreffen. Für mich macht aber noch mehr Sorgen diese Coaching-Situation bei ihr. Sie hat nach dem Aus ja gesagt, dass Stefano Vukrov da, ihr Ex-Coach und vielleicht wieder Coach, ihr schon gefehlt hat, weil der ja gesperrt ist von der WTA. Und danach war eigentlich auch endgültig klar, dass Ivanisevic das sich nicht mehr antut. Und da jetzt inzwischen ist es ja auch offiziell geworden, dass der da aufhört. Und jetzt müssen wir halt schauen, was macht die WTA. Also wenn die Sperre von Vukrov bestehen bleibt, dann steht Rybakina aktuell ohne Trainer sogar da. Und ich möchte noch kurz Pavlyuchenkova, weil ich es vorhin schon mal angeteased habe, erwähnen. Weil man hat bei dem Turnier und auch in dem Match gegen Sabalenka gerade gesehen, wie gut die eigentlich spielen kann. Also Pavlyuchenkova galt ja mal als eines der größten Talente überhaupt. Hat zwischen Australien 2006 und Australien Open 2007 drei Junioren-Grand Slams gewonnen und stand bei den French Open sogar auch noch im Finale. Und dieses Talent konnte sie dann aber nie ganz bestätigen. Einmal hat sie es ins Finale geschafft bei den French Open. Das war im Corona-Jahr 21, als weniger Zuschauer rein durften. Vielleicht hat ihr das ganz gut getan. Und sie war auch viel verletzt. Was natürlich auch Pech ist. Trotzdem hat man gegen Sabalenka gut gesehen, warum es halt auch nicht für mehr gereicht hat. Weil Anfang Satz 3 war Pavlyuchenkova wirklich gut drin, sogar besser. War zweimal mit Break vor, aber sie hat nie Kapital daraus schlagen können. Und wirklich, je näher es Richtung Ende und Richtung Entscheidung ging, desto nervöser ist sie geworden. Und das kannst du dir halt in solchen Duellen nicht gegen solche Topspielerinnen nicht leisten.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, lasse ich das einfach mal so stehen und will nach hinten raus natürlich nochmal auf die Leistung kommen von Eva Liss, denn ja, das war einfach außergewöhnlich. Eine Spielerin, die sich dann auch so nach außen freuen kann, eine, die, finde ich, auch ziemlich eloquent so ist bei dem, was sie sagt, habe ich selbst auch schon mal auf der Pressekonferenz erlebt, in Hamburg ist das gewesen, die auch eine Meinung zu vielen Sachen hat, finde ich, die sich zum Beispiel total darüber beschwert, wie in den Medien hauptsächlich über die Herren berichtet wird und weniger über die Damen und so, und die einfach auch das ausspricht, was sie denkt. Und jetzt kommt eben auch mal dieser sportliche Erfolg da mit dazu. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also sie ist ja relativ klein, sie wird wahrscheinlich
nicht mehr wachsen.
sie wird wahrscheinlich nicht mehr wachsen, ja, das ist auch sehr gut, ja. Sie wird wahrscheinlich nie diesen allergrößten Aufschlag haben und ich finde gegen Świątek, das ist natürlich jetzt auch hart, das ist mir auch klar, ganz vorne mit dabei in der Weltrangliste Świątek, aber da hat man den Unterschied in Sachen Power und Spin und Rallies mitgehen dann schon durchaus auch echt nochmal gesehen. Gerade im zweiten Satz, okay, da wurde es nochmal wieder ein bisschen besser, da hat Liz teilweise richtig gut dagegen gehalten, aber wenn wir wirklich da so einen Strich drunter machen, ein bisschen Glück gehört auch dazu, dass sie überhaupt als Lucky Loserin reingekommen ist, klar, Jan-Lennard Struff hat es mal geschafft, in Madrid bis ins Finale, aber das ist natürlich jetzt finanziell und von den Weltranglistenpunkten und so weiter, das ist eine richtig gute Sache jetzt für Eva Lüss gewesen bei diesem Turnier.
Ja, sensationelles Turnier, keine Frage. Also als erste Lucky Loserin überhaupt das Achtelfinale bei den Australian Open erreicht, das ist ja schon Wahnsinn an sich. Ich hatte ja letzte Folge gesagt, das sind jetzt alles 50-50-Duelle bis zu einem möglichen Achtelfinale mit Świątek. Das ist dann kein 50-50 mehr, das hat man gesehen. Aber sie hat alle für sich wirklich entschieden davor, die Duelle, die sie gewinnen konnte. Das spricht auch für ihre gestiegene Nervenstärke. Ja, ich habe ihren Aufschlag öfter angesprochen und du schon ihre Größe mit 1,65 ist das natürlich nicht ganz so leicht, wie wenn du wie Rybakina aus dem zweiten Stock servieren kannst. Aber sie hat klugerweise schon jetzt versucht, fand ich, das hat man gesehen, dass sie beim ersten Aufschlag einfach eine deutlich höhere Quote dafür bringt. Das hat mich jetzt, sorry für den Vergleich, aber ein wenig an Nadal in den Anfangsjahren erinnert, also nur von der Herangehensweise. Das Achtelfinale gegen Świątek, du hast es erwähnt, da war dann schon gut zu sehen, dass das bis zu einem bestimmten Level eben reicht und dann bei allem drüber läuft sie Gefahr, wirklich aufgefressen zu werden. Also sie hat gegen Świątek ihren ersten Aufschlag, hat sie gerade mal 38% der Punkte gewonnen. Das ist wirklich ein absurd niedriger Wert auf dem Niveau. Ja. Hatte auch im Schnitt keine 150 km/h und natürlich ist Geschwindigkeit nicht alles, aber für die returnstarke Świątek war gefühlt jeder Aufschlag, egal ob erster oder zweiter, eine Einladung zur Attacke. Die hat auch von 32 Return-Punkten beim ersten Aufschlag von Lüss nur einen einzigen Ball nicht zurück ins Feld gebracht. Das ist auch ungewöhnlich. Und das ist halt dann gegen Świątek auch ein Matchup-Problem. Also die treibt Lüss mit ihrem Spin nach hinten, was die nicht so mag. Die will ja lieber selbst von der Grundlinie da aktiv sein. Und dann ist es natürlich auch hart, diesen hohen Topspin noch zu kontern, wenn du eh nicht so groß bist. Und Liz hat auch gesagt, das hat man auch gerade in Satz 1 gesehen, sie hat am Tag zuvor erstmals realisiert, was gerade hier passiert. Und davor war sie wirklich in so einer Zone und hier war sie dann wirklich wieder nervös, gerade im ersten Satz, das hat man auch gemerkt. Aber macht alles nichts, sie hat gesehen, was noch fehlt und es kann ja auch nicht jede eine Świątek sein. Also wichtig ist, dass sie jetzt erstmals unter diesen Top 100 steht, erstmals. Das ist enorm wichtig, weil sie jetzt bei größeren Turnieren reinkommt, wie Indian Wells, Miami. Und da kann jeder Sieg auch mal noch eine Aufgabe, ist ja egal. Der bringt so viele Punkte, dass du dich wirklich in den Top 100 festsetzen kannst. Das ist entscheidend. Dann kannst du nämlich dir die kraftanstrengenden Grand Slam Qualifying sparen und bist direkt im Hauptfeld. Und Dennis, ich sage es nur ungern, auch wenn ich mich für dies sehr freue, aber ich fürchte, der kurzfristige Kalinskaya-Rückzug und der folgende Traumlauf von Lüss hat Sophie in eine ziemlich komfortable Position gebracht, was unseren Tipp bringt, wer da am Jahresende wirklich die höchstplatzierte Deutsche sein wird. Also wir haben ja Niemeyer, sie hat Lüss, aber noch ist das Jahr jung und ja, Niemeyer hat ja auch in Runde 1 zumindest ein wenig Hoffnung geweckt.
Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du dir das auch immer so gut merken kannst, im Gegensatz zu mir. Ich verdränge das dann immer schnell wieder. Ich wüsste jetzt schon wieder gar nicht mehr, wer in meinem Draft-Team so alles drin ist und so weiter, aber das werten wir dann ja auch am Ende des Jahres erst wieder aus. Und ich habe gerade nochmal geschaut, 420.000 US-Dollar für diese vierte Runde, das ist jetzt nicht so verkehrt, wenn man das aus der Sicht von Eva Lüss mal betrachtet. Okay, damit sind wir am Ende von Folge 2 der Australian Open in diesem Jahr. Eine Folge haben wir dann noch für euch nach dem Finale am kommenden Montag, nehmen wir die dann auf. Ich finde das ganz gut, vielleicht können wir das ja so ein bisschen etablieren, vielleicht können wir das hinbekommen, mehr so eine kleine Community irgendwie aufzubauen. Also nochmal der Hinweis, Kommentare unter den Folgen sind möglich. Wir haben da ein Auge drauf, ihr könnt natürlich auch gerne eine Bewertung da lassen und wenn ihr uns persönlich was zukommen lassen möchtet, dann geht das auch wunderbar. Dazu findet ihr alles in den Shownotes, also Social-Media-Accounts zu Stefan und auch zu mir. Und Stefan, dann bedanke ich mich bei dir und dann melden wir uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin.
Danke dir, bis dann.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.